Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Der Kauf von Elektroautos soll künftig mit bis zu 6.000 Euro gefördert werden. 2.000 Euro mehr als bisher. Darauf hat sich der sogenannte Autogipfel gestern Abend im Kanzleramt verständigt. Kilian Pfeffer.
Ob elektrische Gebrauchtwagen auch bezuschusst werden können, wird noch geprüft, teilte das Kanzleramt mit. Außerdem soll die Ladeinfrastruktur deutlich verbessert werden. Bis 2022 sollen 50.000 neue Ladestationen entstehen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Das sei zwar gut und ein Schritt vorwärts, man hätte die Ziele aber höher setzen können, so Weil. Bis 2030 sollen 10 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Die Grünen hatten zuvor bemängelt, dass Umweltverbände wieder nicht zum Autogipfel eingeladen worden seien.
Bernhard Mattes, der Präsident des Automobilverbands, verteidigte heute früh im Deutschlandfunk die höheren staatlichen Prämien zum Kauf von E-Autos.
Grundsätzlich sind elektrifizierte Autos, batterieelektrische oder auch Plug-in-Hybride durch die Batterie relativ teuer in der Herstellung und deswegen auch teurer im Preis. Entscheidend ist, dass wir jetzt über die Infrastruktur und Kaufanreize immer mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen. Die Zahlen der letzten Monate zeigen mir hier deutliche Zuwächse, auch was die Anträge auf den Umweltbonus und die Kaufprämie angeht. Im letzten Monat das erste Mal über 10.000. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Geld landet bei den Verbrauchern, denn die können mit günstigeren Preisen in die Elektromobilität einsteigen. Und das ist das, was wir wollen. Das ist das, was wir gestern vereinbart und besprochen haben. Und dazu werden wir nicht nur in neue Produkte 40 Milliarden investieren, sondern auch in die Ladeinfrastruktur.
Bernhard Mattes. Um mehr private E-Ladepunkte zu ermöglichen, soll noch in diesem Jahr das Miet- und Wohnungsrecht überarbeitet werden. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, sagte in dieser Sendung, es müssten zunächst Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Strom im Haus, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage, produzieren und vertreiben zu können.
Weil ein Eigentümer eine solche Photovoltaikanlage und den Strom, den er daraus produziert, nicht einfach an seine Mieter weiterverkaufen kann. Dann werden sie unter den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, zum Energieversorger. Hier sind die Energieversorger in der Pflicht. Die blockieren das Ganze, weil sie eben Sorge um ihr eigenes Geschäft haben. Und das ist so ein winziges Beispiel, dass sowas ganz Einfaches wie eine Solaranlage, also eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses heute unmöglich macht. Und solange wir diese kleinen Hürden nicht aufbrechen, brauchen wir uns gar nicht darüber zu unterhalten, ob es überhaupt zu einer Förderung oder zu einem Steuervorteil kommt, weil es einfach komplett unattraktiv ist, das derzeit zu machen.
Das Bundesverfassungsgericht wird heute sein Urteil zu Strafen für Hartz-IV-Empfängern verkünden, die Termine verpassen oder Arbeitsangebote ablehnen. Kläger hatten bemängelt, dass damit unter Umständen das Existenzminimum unterschritten werde. Das müsse durch den Staat garantiert werden. Bernd Wolf.
Lehnt heute ein Bezieher von Arbeitslosengeld II, wie Hartz IV offiziell heißt, einen Job oder eine Fördermaßnahme ab, drohen ihm zuerst 30% Abzug von seinem Regelsatz, dann 60%. Unter Umständen bekommt er gar nichts mehr und ihm wird auch die Erstattung der Wohnkosten gestrichen. Die Jobcenter müssen diese starren Sanktionen ohne individuellen Ermessensspielraum einheitlich für 3 Monate verhängen. Ob die Sanktionen gemäß dem Hartz-IV-Motto fördern und fordern geeignet sind, arbeitslose Leistungsbezieher dazu zu bewegen, wieder an Arbeit zu kommen, das haben die Verfassungsrichter seit der mündlichen Verhandlung vor 10 Monaten geprüft.
In Niedersachsen sind Lebensmittel aufgetaucht, die mit Listerien verunreinigt waren. Ein Fleischbetrieb in Goldenstedt wurde am Freitag geschlossen, die Produkte aus dem Handel zurückgerufen. Eberhard Haunhorst, Leiter des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, sagte im Deutschlandfunk, zur besseren Kontrolle brauche man zwischen den Behörden eine gemeinsame Infrastruktur.
Es muss zumindest so sein, dass wir alle auf ein System zurückgreifen können, wo wir sozusagen auch jeder von jeder Überwachungsbehörde A mit den anderen kommunizieren kann und auch sehen kann, was zum Beispiel in einem Fall schon veranlasst worden ist. Es kann ja zum Beispiel auch eine Probe eines Produktes aus Niedersachsen in Bayern oder einem anderen Bundesland oder einem anderen Mitgliedstaat schon untersucht worden sein. Und das wäre zum Beispiel schön, wenn wir das direkt gleich sehen könnten.
Die USA ziehen sich nun offiziell aus dem Pariser Klimaabkommen zurück. Darüber informierten sie die Vereinten Nationen in New York. Antje Passenheim.
US-Präsident Trump hatte bereits vor mehr als 2 Jahren angekündigt, dass sein Land aus dem Abkommen aussteigen will. Es soll weltweit den Ausstoß von Treibhausgasen vermindern. Der US-Präsident war für diese Entscheidung international heftig kritisiert worden. Die USA sind hinter China der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Pariser Klimaabkommen im Jahr 2016 unterzeichnet, zusammen mit rund 200 Staaten. Jedes Land hat sich damit eigene Ziele gesetzt, um den Klimawandel zu bekämpfen.